Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem mondänen Wien, 11. Staffel, Folge 11.
Ich bin der Markus.
Und ich bin der Harald.
Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele.
Und heute im Speziellen über In This World.
Wir haben Themen vor dem Thema und zwar, ganz wichtig noch einmal der Hinweis, die Tickets für die 3W6 Con, die Live-Con am 23. bis 25. August in Wien, sind jetzt für alle offen zu erwerben. Nachdem wir das vorab aufzeichnen, weiß ich nicht, ob es noch welche gibt, aber schaut's mal.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben das ja all over the place. Im Jahr 2 waren sie ja, glaube ich, innerhalb von wenigen Minuten weg. Letztes Jahr hat es zumindest noch ein paar Tage Tickets gegeben. Wir können also wirklich einfach nicht sagen, wie lange es dauern wird, bis die Tickets weg sind.
Ja, und kurz zur Con. Was ist die Con? Wir wollen hauptsächlich 3 Tage lang spielen, 2x2 4-Stunden Slots. Und es ist eine Con von der Community für die Community. Das heißt, wenn ihr kommt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auch etwas anbietet. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr Stunden und Tage vorbereitet, sondern dass ihr halt vielleicht ein Spiel erklärt oder mitbringt und das in einem Slot gemeinsam mit anderen spielt. So schaffen wir es dann halt auch so auf unsere um die 60 Spieleangebote für dieses Wochenende.
Genau, also weil das letztes Jahr auch so ein bisschen eine Frage war für eure Leute, die neu sind. Die Idee ist, dass wir genug Runden zusammenkriegen, dass jeder einen Platz hat, wo er das spielen kann, was er gerne spielen würde. Die Idee ist nicht, dass jeder, der zur Con kommt, irgendwas anbieten muss, sondern einfach nur, dass wir alle was zum Spielen haben und alle Spaß haben.
Ja, und wir werden zeitgerecht ein Planungsboard freischalten, wobei das nicht mehr Trello sein wird aus technischen Gründen, beziehungsweise dadurch, dass Trello unfinanzierbar geworden ist, beziehungsweise nicht mehr gratis zur Verfügung steht für größere Gruppen, haben wir eine Alternative gesucht und gefunden und die werden wir mit euch gemeinsam austesten. Aber für alle, die neu sind, auch die Klarheit, ihr werdet, bevor ihr nach Wien reist, jeden einzelnen Slot geplant haben, wenn ihr das wollt, wissen, was ihr spielt und was ihr anbietet. Also wir wollen nicht diese Situation haben, wo alle zum Brett rennen und sich um Plätze prügeln. Wir haben eher die Situation, dass alle immer beschäftigt sind.
Genau. Die entspannte Con ist ja auch so ein bisschen unser Hallmark. Deswegen haben wir auch nur 2 Spieleslots pro Tag. Wir nutzen dann den Abend auch immer, um gemeinsam essen zu gehen, noch ein bisschen nachzuplaudern und miteinander zu connecten und zu entspannen. Das heißt, es ist eine entspannte Con. Ihr müsst euch auch nicht um Frühstück und Mittagessen oder sonst irgendwas kümmern. Ihr kommt einfach hin, spielt mit uns und habt ansonsten eine entspannte Zeit.
Yes. Das Einzige, was wir noch auf dem Programm haben, ist am Samstagabend immer eine Live-Podcast-Aufzeichnung. Vielleicht habt ihr in der Vergangenheit schon einmal zugehört. Und zu dieser Podcast-Aufzeichnung und zur ganzen Con haben wir einmal mehr zum 3. Mal einen Ehrengast, ein Guest of Honor. Und heute ist es soweit, dass wir ankündigen, wer dieser Ehrengast ist.
Wie in den letzten 2 Jahren auch schon, suchen wir unsere Gäste ja so immer ein bisschen nach dem aus, was für Spiele die gemacht haben, die wir spannend finden. Und dieses Mal gibt es eine relativ nahe Verbindung. Also wer sich unsere jetzige Staffel genau anhört, wird vielleicht den einen oder anderen Hinweis finden. Oder wer jetzt einfach noch eine Minute dranbleibt, wird es auch wissen.
Ja, genau. Unser Gast ist Catherine Himes von Thorny Games, die Co-Designerin von Spielen wie Dialect, Sign oder Xeno Language zuletzt. Also diese Designerin, die die Verbindung zwischen Sprache und Story Games perfektioniert hat und mit Dialect ein mehrfach ausgezeichnetes Spiel auf den Markt gebracht hat. Und dazu gleich nochmal eine Ankündigung und ich glaube, das könnte sogar erstmals und exklusiv hier sein. Dialect wird auf Deutsch erscheinen. Wenig überraschend beim System Matters Verlag. Wenig überraschend übersetzt von meiner Wenigkeit. Und mit etwas Glück, wenn wir alle fleißig sind und System Matters auch das schafft, mit ihrem heftigen Schedule das zu produzieren, werden wir das fertige Buch und die fertigen Karten auf der Con in der Hand halten. Und ihr könnt es mitnehmen gegen Geld.
Jawohl. Und wenn wir schon gerade bei den spannenden Ankündigungen sind, wir sind doch gerade mit Catherine am Reden, ob es nicht eine Gelegenheit geben wird, Sign, ihr Spiel, bei dem es darum geht, eine Zeichensprache zu entwickeln gemeinsam, als eine Art Group-Version anzubieten, wo also dann nicht nur 4 Leute mit ihr spielen können, sondern potenziell deutlich mehr Leute.
Ja, also es wird cool werden. Kleiner Hinweis, Sonntag wird Catherine nicht da sein können, weil sie gleich zur nächsten wissenschaftlichen Veranstaltung weiterfliegt. Aber wir freuen uns sehr, dass sie Freitag, Samstag da sein wird und aktiv sein wird mit Spielen, mit Podcast, mit Gesprächen. Bei einer Con mit 60, 70 Leuten hat jeder und jede die Gelegenheit, auch mit Catherine zu sprechen.
Ich mag deine Andeutung, dass wir eine wissenschaftliche Veranstaltung sind.
Ja, wir sind alles. Gemütliche Con, Spieleveranstaltung und Food for Thought.
Ah ja, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Catherine ein paar Boxen Kino Language mitnimmt. Also für alle Leute, die sich für dieses Spiel schon interessiert haben, aber gesehen haben, dass es recht teuer ist, es nach Österreich zu kriegen. Vielleicht gibt es auf der Con ein, zwei Boxen zu erwerben.
Oder gar nach Deutschland. Für alle weiteren Fragen und Informationen schaut am besten vorbei auf unserer Website 3w6.fm und oder auf unserem Discord-Server. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie dort und ihr werdet Antworten finden.
Gut, damit haben wir, glaube ich, alle hausmeisterlichen Themen erledigt und kommen zum spannenden Teil der heutigen Folge, nämlich In This World.
Genau, wir haben in der letzten Folge ja über Worldbuilding Games gesprochen und haben da gesagt, Microscope von Ben Robbins ist sowas wie der Uropa von diesem ganzen Genre und wir sprechen über ein neues Worldbuilding-Spiel von Ben Robbins, demselben Autor, und das heißt In This World. Ist gerade erst herausgekommen, ich glaube Ende letzten Jahres, wenn ich mich nicht täusche, und ich habe es ausprobieren können im Januar bei unserer Online-Convention gemeinsam mit Mitgliedern unserer Community und da wollte ich gerne drüber sprechen.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, das zu spielen. Los, Markus, erzähl mir was davon.
Also, das Konzept dieses Spiels ist, es wird einmal genannt im Text als A Small Game of Big Ideas und einmal als A Game of Group Creativity. Und ich glaube, beides stimmt. Es steht auch nirgendwo Rollenspiel drauf und das ist, glaube ich, auch Absicht. Im Wesentlichen geht es darum, ein bestimmtes Thema, das es in unserer Welt gibt, zu ergründen, zu diskutieren, indem man als Gruppe mehrere neue Welten baut und in jeder dieser Welten funktioniert ein Aspekt dieses Themas anders als in unserer Welt. Ich erkläre dann gleich ganz genau, wie das funktioniert. Das ist ein Spiel für eine kleine Gruppe ohne SL. Ich würde sagen 3 bis 4 Leute, im Buch steht 3 bis 5 Leute. Ich glaube, die kleinere Gruppe ist eher besser.
Wie lange dauert so eine Session deiner Erfahrung nach?
Im Buch steht 2 Stunden. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Leuten kann es auch mal 3 Stunden dauern, aber das ist so die Größenordnung.
Manchmal frage ich mich ja, ob wir mal irgendwie so einen Roster machen sollten, wo wir bei allen Spielen, die wir schon gespielt haben, hinschreiben, wie lange sie tatsächlich dauern versus was auf der Packung steht.
Das wäre tatsächlich schlau. Dann könntest du so ein Excel-Sheet oder Google-Sheet machen, nach Länge dann sortieren und sagen, so viel Zeit habe ich, das könnte ich spielen. Gar nicht dumm. Community, do your magic. Ja, und was auch kurz ist, sind die Regeln von diesem Spiel. Ich kann die jetzt erklären und ich glaube, wenn ihr das gehört habt, dann könnt ihr das Spiel spielen. Ohne das PDF zu kaufen, was wir natürlich nicht empfehlen, weil wir wollen ja die Designerinnen und Designer unterstützen. Aber es ist wirklich sehr, sehr überschaubar und du kannst es auch direkt aus dem Buch vorlesen und dann spielen. Das funktioniert. Apropos vorlesen, da möchte ich kurz einen Text vorlesen, den ich zu diesem Zweck übersetzt habe. Das ist nämlich die Einführung des Spiels. Die heißt so: Nationen haben Grenzen, die Polizei trägt Dienstmarken, Drachen spucken Feuer, du arbeitest für Geld. Das ist die Welt, die wir erwarten, aber was wäre, wenn einige dieser Dinge anders wären? Wir werden gemeinsam eine Welt erschaffen und erkunden und in dieser Welt können wir Dinge in Frage stellen und uns Alternativen vorstellen. Und anstatt nur eine Welt zu erschaffen, werden wir mehrere erschaffen.
Jetzt habe ich gleich eine neugierige Frage. Bei Drachenspucken Feuer bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das eine etablierte Realität ist. Das heißt also, wie geht dieses Spiel um mit so Dingen, die mehr so kultureller Konsens sind, denn wirklich Realität?
Ja, das legst du am Anfang fest, wenn du dein Thema festlegst. Ja, du kannst ja auch von einer Welt ausgehen, die nicht unsere Welt ist, aber halt eine Konvention, die wir kennen. Gehen wir es einfach mal durch. Am Anfang legst du ein Thema fest oder diskutierst, auf welches Thema die ganze Gruppe Lust hat. Und das ist sehr wichtig, diese Diskussion zu führen, weil dieses Thema wird die Spielrunde bestellen. Beispiele für Themen sind sowas wie Kunst, Geld, Steuern, Zoos, die Polizei, Wahlen, Kleidung, Bibliotheken, Sprache. Wenn du dann weitergehst und fantastischer werden willst, könntest du halt auch sagen sowas wie Drachen, Dungeons, Planeten oder was auch immer.
Was ist so deine Erfahrung, wie lose oder spezifisch das Thema sein soll?
Also das sollte groß genug sein, dass man dann ins Detail gehen kann, wie so ein Thema funktioniert. Aber es sollte auf jeden Fall sowas sein, was in dir auslöst, dass du gerne das Thema hinterfragen möchtest. Ja, wenn du sagst, Kleidung, ja okay, zieht man an, interessiert mich nicht, dann solltest du dieses Thema nicht besprechen.
Das macht natürlich auch einen interessanten Konsens am Tisch dann auf, weil ich mir gerade gedacht habe, wäre so ein Thema wie Blau ein gutes? Wie schaut die Welt aus, wenn es Blau nicht gibt? Wenn Nein. das alle am Tisch interessiert, ist es ja vielleicht auch tatsächlich eine interessante Runde.
Ich glaube nicht, aber lass uns nochmal drüber sprechen, wenn ich dir erklärt habe, wie es weitergeht. Du tust dann als nächstes Elemente brainstormen und das ist so ein Thema, wo du vielleicht dazu tendierst, das zu überspringen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt über Kleidung sprechen, was gehört denn alles zu Kleidung? So ein typisches Brainstorming, wo du einfach so 5 bis 7 Elemente in der Gruppe sagst, okay, mit Kleidung assoziiere ich Stoff, Kleidungsgeschäfte, Mode, Trends, Wärme, Schutz, Farben, Knöpfe, Nähen, und schreibst das einfach mal auf und dann hast du es eingegrenzt. Das ist die Frage zum Beispiel, würdest du bei Blau genug Begriffe finden? Mhm. Das passt. Also ich glaube, für mich wäre das zu abstrakt oder nicht wirklich ein Motiv, mhm. wo du gesellschaftliche Dinge hinterfragen kannst, weil darum geht es auch. Und dann das nächste ist, dass du Aussagen triffst. Statements heißt es im Buch. Und die sollten so offensichtlich wie möglich sein. Also alle schreiben solche Statements auf eine Karteikarte. Da sucht man so 10 bis 12 Statements. Und ein gutes Statement ist etwas, was du durchliest und sagst, ah ja, ja klar, ja logisch, ja offensichtlich. Also sowas wie, um beim Beispiel Kleidung zu bleiben, Kleidung ist aus Stoff oder Leder, Kleidung schützt vor Kälte, wir schließen Kleidung mit Knöpfen oder Reißverschlüssen, Kleidung wird genäht, es gibt Kleidung in verschiedenen Farben, solche Dinge. Und nicht jetzt schon sozusagen den Plot vorgeben, indem du sagst, Kleidung macht einen nicht nackt, ja, weil das drängt schon in eine gewisse Richtung, sondern wirklich sehr, sehr oberflächlich, Oberfläche ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber sehr, sehr offensichtlich bleiben. Diese Aussagen ist dann das Material, mit dem du die ganze restliche Spielrunde arbeitest, und zwar mehrfach. Denn es funktioniert jetzt so. Das eigentliche Spiel ist, wir bauen Welten, und zwar alle, die am Tisch sitzen, jeweils eine. Und das ist so eine Art strukturierte Abfolge, also wirklich ein Turn-Taking und nicht ein Brainstorming oder eine Diskussion. Also das einzige Brainstorming, das du machst, ist das, was ich am Anfang beschrieben habe. Das funktioniert so. In der ersten Runde, wenn du jetzt dran bist, dann nimmst du eine der Aussagen, die wir gerade hatten und bestimmst, dass das jetzt in dieser Welt anders funktioniert. Also vielleicht können wir auch ein Beispiel mit dir machen. Also von den Aussagen, die ich vorher genannt habe, welche würdest du nehmen?
Es gibt Kleidung in verschiedenen Farben.
Sehr gut. Also das, und du würdest jetzt sagen, das ist in dieser Welt anders und dann könntest du gleich erklären, wie das dann in dieser Welt ausschaut.
Genau.
Und warum?
Kleidung ist immer durchsichtig, weil sie ja eigentlich nur die Funktion hat zu wärmen und ästhetisches Schmücken mit Kleidung total verpönt ist.
Sehr gut. Und dann hast du jetzt gleich im gleichen Aufwasch schon auch etwas festgelegt, was gleich bleibt. Und das ist das nächste, was du tust, wenn du dran bist. Du nimmst 1 bis 2 Aussagen, die gleich bleiben. Also bei dir wäre jetzt Kleidung schützt vor Kälte. Findest du noch was Zweites, was gleich bleibt?
Kleidung schützt vor Kälte und wird natürlich auch zusammengenäht.
Und wird zusammengenäht, okay. Sehr gut. Und jetzt sind die anderen in der Runde dran. Und wenn sie dran sind, dürfen sie eines der folgenden 3 Dinge machen. Sie können auch eine der Aussagen nehmen und sagen, du drehst dann einfach die Karteikarte um. Du kannst also nicht eine Aussage nochmal verbraten und sagen, das ist anders. Oder du sagst, es ist gleich. Also jetzt wäre zum Beispiel eine Aussage noch da wie Kleidung schützt vor Kälte. Oh nein, das hast du ja schon gesagt, es bleibt ja gleich, okay. Wir haben zu wenige Aussagen.
Wir schließen Kleidung mit Knöpfen oder Reißverschlüssen.
Genau. Und dann, wenn ich jetzt dran bin, kann ich sagen, das bleibt gleich oder das ist anders. Ich kann zum Beispiel sagen, wir schließen Kleidung nicht mit Knöpfen oder Reißverschlüssen, sondern Kleidung wird an den Körper genietet. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das eine gute Idee oder auch nicht.
Wo ist die X-Karte?
Genau. Dementsprechend ist es anders, oder ich kann auch sagen, das bleibt gleich. Und die dritte Option ist, ich nehme etwas, was du schon gesagt hast, und detailliere das aus. Also füge dem ein Detail hinzu. Sage zum Beispiel, ja, Kleidung ist immer durchsichtig, weil es ist verpönt, seine Individualität zum Ausdruck zu bringen mit Farben. Aber man bringt die Individualität zum Ausdruck, indem alle sehr einzigartige Tattoos am Körper haben. Und dadurch werden die auch besser sichtbar. Damit habe ich etwas genommen, was du festgelegt hast und Konsequenzen daraus gesetzt. Ja? Mhm. Und alle diese Dinge schreibe ich dann auf einen Zettel, der diese Welt zusammenfasst. Die zweite Runde ist dann an sich gleich, bis auf die Tatsache, dass du nur noch eine Option hast, nämlich Details hinzufügen. Das heißt, die Dinge, die gleich sind oder anders sind, die bleiben so, wie sie sind. Ich darf natürlich auch nie das, was andere vorher gesagt haben, negieren oder ins Gegenteil verkehren, indem ich ein Detail hinzufüge, sondern ich versuche jetzt einfach in die Tiefe zu gehen. So ein bisschen ähnlich wie die Details oder Szenen, die wir aus Microscope kennen, wie in der letzten Folge besprechen, aber nie mit Szenen, sondern immer nur beschreibend. Und wenn die zweite Runde durch ist, dann geben wir dieser Welt noch einen Namen. Das ist eine Diskussion, die wir alle zusammenführen und sagen, fällt dir ein guter Name ein für diese Welt mit der durchsichtigen Kleidung und Tattoos drunter? Jetzt haben wir natürlich zu wenig Details, aber ja.
Die Raincoat-Tetley-Welt.
Liebe ich. Sehr gut. Ja, es ist die Raincoat-Welt. Dann ist die Welt fertig. Und dann legen wir die zur Seite. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen die ganzen Elemente, die auf Karteikarten stehen, diese Tatsachen, und drehen die wieder um. Das heißt, die nächste Welt funktioniert genau gleich und sie basiert auch auf denselben Aussagen. Nur logischerweise wird dann die nächste Person, die dran ist, mit einer anderen Aussage starten, die anders ist oder sie zumindest anders umschreiben. Ich würde dann vielleicht starten mit, in dieser Welt wird Kleidung nicht genäht, sondern sie wird an den Körper gesprüht. Und dann gehen wir von dort aus weiter und haben dann vielleicht diese Sprühgewandwelt. Das ist nicht so ein super Name, vielleicht fällt mir dann noch was Besseres ein. Das Gute ist ja, wir sind in einer Runde von 3-4 Leuten und haben dann mehr Ideen.
Da habe ich jetzt eine logistische Frage. Wird eine Karte immer umgedreht, wenn ich sie in die Hand nehme oder nur, wenn ich sie ändere?
Nein, die wird immer umgedreht, wenn ich sie verwende. Also alles, was gleich bleibt oder anders wird, wird umgedreht, sodass alle anderen immer im Blick auch haben, was ihre Optionen noch sind. Mhm. Ja, und dann ist das Spiel fast vorbei. Das heißt, es ist vorbei, wenn alle am Tisch eine Welt erschaffen haben. Da gibt es noch so einen Endtext, aber es gibt nicht so etwas wie einen Epilog oder eine strukturierte Diskussion, sondern das Spiel sagt mehr oder weniger, hey, wir haben jetzt in kürzester Zeit 3-4 Welten erschaffen und dadurch ein Thema recht spannend ergründet. Und das war's. Nehmt's mit, denkt vielleicht noch darüber nach. Vielleicht habt ihr auch Lust, noch darüber zu diskutieren, aber das war das Spiel.
Das finde ich spannend. Das heißt, das in Wirklichkeit ist das fast mehr so eine, das ist eine Technik, die ich eigentlich auch in irgendeinem Firmenkontext verwenden könnte, um, keine Ahnung, auf Variationen von Produktideen zu kommen oder so.
Ja, also meine erste Reaktion war auch nach dem Spiel, es ist im Wesentlichen eine Art Kreativworkshop mit einer Diskussion zu spannenden gesellschaftlichen Themen. Also du gehst raus aus dem Spiel, oder zumindest uns ist es so gegangen, weniger mit dem Gefühl, wie du es vielleicht aus Microscope oder aus Dialect oder aus Ein ruhiges Jahr kennst, wo du denkst, ah, coole Welt, da möchte ich jetzt ein Rollenspiel drin spielen, sondern eher mit dem Gedanken, was wäre wenn? Total spannend, auf wie viele Ideen wir gekommen sind, banale Konzepte zu verdrehen und sie damit zu hinterfragen.
Es fühlt sich auch so ein bisschen an, als ob es eigentlich ein gutes Warm-up wäre, um dann nachher mit derselben Gruppe eine Runde Microscope zu spielen.
Funktioniert auch. Also interessanterweise ist, das Buch ist ja nicht ganz so kurz, wie ich es jetzt beschrieben habe. Du hast hinten noch sehr viel Hinweise, Erklärungen, Hilfestellungen für Anleitungen zum Spiel, aber du hast auch Varianten. Also du hast einen kurzen Text dazu, wie du In This World in einem Bildungskontext, zum Beispiel an der Schule, verwenden kannst. Du hast eine Idee, wie du zum Beispiel zwei unterschiedliche Konzepte gleichzeitig behandeln kannst, die, es heißt Worlds Colliding, wo du sagst, okay, ich schaue mir an Polizei und Justiz, ja, in derselben Welt und schaue, wie das miteinander kollidiert. Du kannst auch in die Geschichte unserer Welt gehen und sagen, wir spielen jetzt Alternate History. Oder du kannst wirklich auch sagen, hey, wir nehmen jetzt Forgotten Realms und wir machen jetzt eine Session Zero, wie wir unsere Forgotten Realms für unsere Gruppe anpassen. Also das sind total viele Ideen, wie dieses sehr simple Konstrukt auch angepasst werden kann für unterschiedliche Situationen.
Ja, spannend. Wie viele Seiten hat das Buch denn?
Das Buch hat 90 Seiten.
Wie viel davon ist die Spielerklärung?
16 Seiten.
Also das heißt in Wirklichkeit, das Spielprinzip ist tatsächlich sehr, sehr simpel erklärt und der Rest ist dann Material, damit du das leichter umsetzen kannst und nicht irgendwie dort sitzt und denkst, mir fällt das nichts ein.
Vielleicht noch aus der Spielerfahrung. Wir haben das ja, wie gesagt, online gespielt und ich habe mir so ein kleines Setup auf Miro.com gebaut. Das ist diese Whiteboard-Brainstorming-Plattform. Im Wesentlichen ist es virtuelle Post-it-Notes, ja. Das hat erstaunlich gut funktioniert, finde ich. Also das war mehr oder weniger selbsterklärend. Ich glaube auch dadurch, dass dieses Spiel so einfach und so gut strukturiert ist, konnte es sehr gut vorbereiten. Ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht am Tisch gespielt, aber ich stelle mir das ähnlich einfach vor.
Sonst noch irgendwelche Takeaways, die du aus dem Spielerlebnis hast?
Ja, also ich glaube, ein Tipp, der im Buch steht, ist extrem wichtig und das ist, halt dich an die Struktur. Nimm dir Zeit für deine eigenen Ideen, gib den anderen aber auch Zeit und grätsch nicht rein mit deinen ganz tollen Ideen, wenn du gerade nicht dran bist. Auch wenn du die beste Idee hast, ja, schluck's runter, du bist dann eh nochmal dran und bringst dann ein, lass die Leute machen. Und das Zweite, was interessant war, ist, dass man wir zumindest hatten nach der zweiten Welt so das Gefühl, oh Gott, wir sind fünf Leute, wir machen jetzt fünf Welten und nach der zweiten Welt war irgendwie schon alles ausdiskutiert. Und dann haben wir bei der dritten Welt gemerkt, nein, überhaupt nicht. Also es ist diese alte Kreativtechnik, wo du sagst, okay, du musst mal die ausgelutschten, offensichtlichen Ideen, die musst du auch mal rausballern. Und wenn du dann weitermachst, dann stößt du auf Gold. Dann wird es wirklich spannend.
Vielleicht sind fünf Spieler ja doch die ideale Zahl, weil das ist dann so wie dieses fünfmal Warum-Fragen.
Ja, ja. Also das musst du vielleicht mal kurz erklären für diejenigen, die das nicht kennen, aber das ist eine sehr gute Assoziation.
Es gibt so eine simple Idee, dass wenn du irgendwas wirklich verstehen willst, dann fragst du fünfmal die simple Frage, warum. Beim ersten Mal werden relativ offensichtliche Antworten kommen und je öfter du diese Frage stellst, desto mehr müssen die Leute darüber nachdenken, was wirklich dahinter steht. Oft auch sozusagen, was sind so Werte, die damit assoziiert sind und im Hintergrund stehen und solche Sachen. Das heißt also, fünfmal warum fragen ist ein guter Weg, um tatsächlich an den Kern von Sachen ranzukommen. In dem Fall kann man gut vorstellen, dass mehr Runden da auch durchaus mehr interessante Ergebnisse liefern, vor allem im Hinblick auf diese mehr so gesellschaftskritischen Sachen.
Ja, und im Interview hat uns Ben Robbins, das hört ihr dann in der nächsten Folge, Ben Robbins ja auch gesagt, dass das zündende Element, die zündende Idee für ihn war bei diesem Spiel, dass man nicht eine, sondern mehrere Welten macht. Und dass deswegen einerseits dieser Druck, der kreative Druck rausgenommen wird, dass die Welt, die ich jetzt mache, die geilste aller Welten sein muss. Und so sagst du, ja okay, die war jetzt ein bisschen fad. Ja gut, wir machen jetzt die nächste. Es sind ja auch alle involviert bei allen Welten, auch wenn du nicht immer dran bist. Und auf der anderen Seite hast du eben diesen Kreativeffekt, dass du sagst, weißt du was, die 50. Idee ist oft die beste, weil du die ersten 10, die vielleicht nicht so gut ist, mal aus dem Weg geräumt hast. Und das ergibt dann am Schluss, wenn du dir die Gesamtheit der Welten anschaust, wirklich ein interessantes Gefühl, die Dinge aus sehr, sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, quasi auch mit unterschiedlichen Tonalitäten oft betrachtet zu haben, weil wenn du dran bist und deine erste Idee absolut wirr und absurd ist, dann wird die Welt in diese Richtung gehen. Und wenn es mehr so etwas ist, wo, wenn du über Justiz sprichst und sagst, in dieser Welt gibt es keine Gefängnisse, ja, dann wird es eine andere Art von Diskussion werden.
Er hat im Interview auch erwähnt, dass das ein Spiel ist, das er gerne immer wieder mal so zwischendurch auspackt, selbst wenn Leute irgendwie gerade einen anstrengenden Tag hatten. Irgendwie findet er und seine Gruppe dann immer einen Weg, daraus eine interessante Runde zu machen. Und das kann man total vorstellen.
Ja. Also ich bin sehr gespannt, was du jetzt dazu sagst zur Einordnung des Spiels, weil es ist eindeutig aus meiner Sicht jetzt kein Erzählrollenspiel. Es ist vielleicht ein Erzählspiel, wobei eben das Spielelement praktisch nicht vorhanden ist, im Sinn von, es gibt Prozeduren, jetzt können wir vielleicht mal über deine Theorie Prozeduren versus Regeln sprechen, eine Anleitung, wie Dinge zu geschehen haben, aber eben, es könnte genauso gut auch in einem Handbuch für einen Workshop-Moderation stehen.
Ja, voll. Also ich gebe dir recht, es ist total interessant, sich das zu überlegen, weil es ist offensichtlich kein Rollenspiel. Du hast keine Rollen, die du einnimmst. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist kein Erzählspiel, weil es keine Geschichte gibt, die du erzählst. Es fühlt sich aber trotzdem von dem, wie du es beschreibst, nach einem Spiel an. Es ist hart an der Grenze zwischen Kreativtechnik und Spiel. Vermutlich kannst du es auch, also wenn du es in dem quasi falschen Kontext setzt, das heißt, du spielst das nicht, sondern du machst das mit Leuten in Hausnummer einem beruflichen Kontext, um irgendeine Fragestellung zu erarbeiten, dann fühlt es sich vermutlich auch nicht sehr nach Spiel an. Aber wenn du das mit deinen Freunden am Abend Küchentisch machst, um über die lustige Frage nachzudenken, wie eine Welt ohne Gefängnissen ausschaut, dann glaube ich, dass es schon auch was Spielerisches haben kann oder sich wie ein Spiel anfühlt. Also ich glaube, dass es wirklich so hart an der Grenze zwischen diesen beiden Dingen ist und eigentlich aus meiner Perspektive wenig Diskussion, dass es weder ein Erzählspiel ist, noch ein Rollenspiel. Also so gesehen wahrscheinlich eher eins von den ungewöhnlichen Spielen, die wir bei uns im Podcast diskutiert haben bis jetzt.
Ja, voll. Vielleicht war meine Frage falsch gestellt. Vielleicht ist es ja eher die Frage, ob so eine Art Workshop nicht auch spielerisch ist und damit ein Spiel. Ja. Mhm. Und eigentlich das Frame eher erweitert werden muss und wir sagen müssen, ja, in so einem beruflichen oder gesellschaftlichen Kontext spielerische Dinge zu machen, wie zum Beispiel Kreativtechniken einzusetzen, das ist ein Spiel. Es ist nichts anderes als ein Spiel. Wir framen das halt einfach nur anders. Und jetzt haben wir ein Beispiel eines Spiels, das sehr, sehr, sehr nah dran ist, aber halt geframed ist in diesem Indie-Game-Kontext. Und dementsprechend werden die Übergänge noch fließender.
Wenn du hast insofern noch einen sehr, sehr guten Punkt bei der Frage rund um Prozeduren und Regeln, weil wenn man sich Spiele wie Firebrands anschaut, die aus lauter Minigames bestehen, da würde ich jetzt ein einzelnes Minigame, also ja, ich nenne es schon Spiel, aber ich würde es nicht als vollständiges Spiel erachten, weil es mich halt in Wirklichkeit nur eine Viertelstunde beschäftigt. Also es ist wahrscheinlich eher so eine elaborate Prozedur. Und so ein bisschen fühlt sich das hier auch an. Es ist eigentlich eine elaborate Prozedur, aber je nachdem, was der Kontext ist und wie du es vom Drumherum verpackst, kannst du auch aus einer Prozedur schon ein Spiel machen. Und wir sind es, glaube ich, nur einfach gewohnt, meistens eine gewisse Menge an Prozeduren, die eine gewisse Menge an Zeit verbrauchen, zusammenzupacken, damit sich's mehr wie ein Spiel anfühlt. Mhm. Aber andererseits, Kinderspiele sind oft genug so kleinräumig, dass sie ganz klar als Spiel identifiziert werden, aber auch nicht mehr als eine Viertelstunde brauchen. Also da sind viele fließende Grenzen und gesellschaftliche Konventionen, auf die man sich geeinigt hat, warum man mal das eine so und das andere so nennt, die halt, ja, halt, wir haben uns darauf geeinigt und das, ansonsten gibt es keinen Grund, warum es so ist.
Ja, das ist ehrlich gesagt auch mein Problem mit dieser Unterscheidung zwischen Regeln und Prozeduren, weil für mich ist diese Unterscheidung zwar klar genug, um zu sagen, naja, Prozeduren ist einfach eine Anleitung, wie Dinge zu gehen haben, aber dann ist die Frage, sind Regeln nicht genau dasselbe, die ja vielleicht einen höheren Detailgrad haben und vielleicht mit Mathe zu tun haben, aber ist das nicht ein bisschen willkürlich, diese Unterscheidung? Weil Spielregeln per Definition sind sowas Ähnliches wie eine Anleitung oder Handlungsanleitung. Ich erinnere mich auch an die Definition von Copyright, das Urheberrecht, das sagt, wenn du etwas erschaffst, dass eine bloße Anleitung oder Spielregeln sind, dann kann man das nicht urheberrechtlich schützen, weil da ist kein Werk dabei mit einer entsprechenden Schöpfungshöhe. Das ist vielleicht ein Seitengleis, aber lustig, dass auch dort Handlungsanleitungen und Spielregeln quasi in einem Atemzug genannt werden.
Nein, es ist ganz sicher so, dass alle diese Dinge semantische Diskussionen sind und damit natürlich auch die Frage aufkommt, ob diese Form von semantischer Unterscheidung einen Wert hat und für wen sie einen Wert hat. Ich habe für mich festgestellt, dass diese Unterscheidung zwischen Prozedur und Mechanik viel mit dem Thema Zufall zu tun hat, nämlich in welcher Art und Weise wird Zufall genutzt? Ist es mehr so eine Unberechenbarkeit im Sinne von, andere Personen tun Dinge, an die ich nicht gedacht hätte? Oder ist es eine Form von Zufall durch einen Randomizer wie einen Würfel oder eine gezogene Karte oder sonst irgendwas, das tatsächlich nicht von, wie soll ich sagen, Human Agency abhängt? Das heißt also, wenn ich mich auf den Zufallsfaktor anderer Mensch einlasse, dann steckt da halt auch immer so eine gewisse Form von Intelligenz drin. Die Person ist sich der Situation bewusst, hat Ideen, die durch diese Situation geprägt sind, ist also nicht auf einem vollkommen leeren Feld, sondern hat schon gewisse Vorhaben rund um sich, in der sie ihre Kreativität gestaltet. Wohingegen ein Würfelwurf hat zu all diesen Dingen überhaupt keinen Bezug. Der macht einfach irgendwas Zufälliges und dann hängt es noch ein bisschen vom Spiel ab, ob und wie es diese Form von vollkommenem Zufall nutzt. Und deswegen finde ich ja Moves in PBTA auch so eine wirklich faszinierende Erfindung, weil es tatsächlich diese Verquickung aus Mechanik, der Würfel weiß nicht, was die Story ist, und die Mechanik per se bezieht sich aber auf die Story macht. Weil in traditionellen Rollenspielen, wenn ich eine skillbasierte Mechanik habe, die heißt, wenn du was tust, das mit Geschicklichkeit zu tun hat, dann würfel auf Geschicklichkeit, ist ja auch vollkommen unbeleckt vom Narrativ, das rundherum passiert. Wohingegen PBTA-Moves nicht unbeleckt vom Narrativ sind, sondern nur mit dem Narrativ funktionieren. Und das macht für mich eben so einen faszinierenden Unterschied. Du kannst Mechaniken machen, die eben vollkommen ohne menschliches Zutun auskommen und auch die Story nicht verstehen müssen. Du kannst Prozeduren machen, die nur funktionieren, wenn Menschen involviert sind und sie ins Narrativ eingebunden sind. Du kannst aber genauso Prozeduren machen, siehe dieses Spiel hier, also In This World, das einfach als Kreativtechnik funktionieren könnte, auch in einem vollkommen anderen Kontext, aber halt hier in dem Kontext, in dem es gesetzt worden ist, dann auch eine spielerische Komponente hat. Aber gleichzeitig würde ich nicht auf die Idee kommen, das, was In This World hier macht, als Mechanik zu bezeichnen, weil es für mich im Prinzip nur eine Anleitung ist, wie Leute ihre Kreativität in einen Topf werfen. Und um das Mechanik zu nennen, brauche ich mehr, ich sage jetzt mal Programmierlogik, mehr Zufallsfaktor, der unvorhersehbar ist und solche Sachen. Und da jetzt auch sozusagen die Metafrage dazu zu beantworten, warum finde ich es interessant, diese Blickwinkel von Mechanik und Prozedur zu haben. Ich finde, gerade bei Erzählrollenspielen ist das eine sehr wertvolle Linse, weil traditionelle Rollenspiele ganz oft mit Mechaniken und relativ wenig mit Prozeduren arbeiten und Erzählrollenspiele sehr viel mit Prozeduren und weniger mit Mechaniken arbeiten. Und das liegt meiner Meinung nach einfach daran, dass es wesentlich schwieriger ist, Prozeduren zu machen, die nicht mit dem Narrativ verbandelt sind und wesentlich schwieriger ist, Mechaniken zu machen, die mit dem Narrativ verbandelt sind. Und dementsprechend ist ein Erzählrollenspiel zu machen, das Mechanik in den Vordergrund rückt und Prozedur in den Hintergrund, eine viel schwierigere Fingerübung als etwas, das Prozedur in den Vordergrund rückt und Mechanik in den Hintergrund. Und darum macht es halt einfach auch Sinn, sich zu überlegen, wenn man Game Design für Erzählrollenspiele betreibt, welche Elemente des Spiels sollten eine Mechanik sein, wie oft kommen die vor, kommen sie dann eben häufiger oder seltener vor und sollten sie dann eine Mechanik sein oder sollten sie besser eine Prozedur sein? Also aus dem Blickwinkel, finde ich, sind diese Begriffe hilfreich, um im Game Design eine Meinung zu entwickeln, wie man die verschiedenen Elemente eines Erzählrollenspiels aufsetzt.
Ja, jetzt habe ich es auch besser verstanden. Also ich glaube, was ich unterstreichen möchte, ist diese Linse, ja, also der Blickwinkel auf Spiele. Und da ist es total hilfreich und sinnvoll, einfach zu sagen, dass Spiele, wie zum Beispiel PBTA-Spiele, Dinge, die am Tisch prozedural passieren, zum Beispiel Turn-Taking zwischen den Spielenden und der Spielleitung oder Downtime, expliziter machen, verregeln und meistens eben so in Prozeduren gießen, heißt, mach das, dann mach das, dann mach das. Und das ist sinnvoll, da einen Unterschied zu ziehen und da einen Unterschied zu sehen und darauf hinzuweisen, um eben auch hervorzustreichen, dass diese Spiele unterschiedlich sind im Vergleich zu traditionellen Rollenspielen. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob man diese Grenze richtig gut ziehen kann und wie man sie zieht. Aber ja, verschieben wir vielleicht diesen Mega-Exkurs auf einen anderen Termin. Ich finde aber sehr, sehr passend, dass wir es gerade bei In This World gemacht haben, weil dieses Spiel einfach echt so ganz in der Peripherie liegt. Aber ich finde, es hat absolut einen Wert als das, was du vorher auch erwähnt hast, als Spiel, das man aus der Tasche zücken kann, dass du ohne jegliche Vorbereitung, ohne jegliches Vorwissen und auch mit einer mentalen Belastung, die sehr überschaubar ist, spielen kannst. Was nicht immer der Fall ist bei den Spielen, die wir hier besprechen, muss man ganz offen und ehrlich sein.
Wohlbar.
Also insofern von mir auf jeden Fall eine Empfehlung und ich glaube, wir müssen es dann auch nochmal gemeinsam spielen.
Ja, voll. Ich glaube, wir müssen auf der Con einen Prozeduren versus Mechaniken-Workshop machen.
Hey, das ist gar keine dumme Idee. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet.
Gut, dass okay. Ich nichts zu tun habe. Danke fürs Zuhören. Das war die 11. Folge der 11. Staffel 3W6.
Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi@3w6.fm oder auf unserem Discord-Server.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.